Ja, heutzutage läuft da viel über Internet und Social Media und solche Geschichten. Und wenn man viele Leute erreichen möchte, ist wichtig, dass man gut so den Trend trifft, ja, so den Mainstream und so gut eben im Trend ist. Ja. Wenn man mehr Leute erreichen will, muss man das irgendwie schaffen. So läuft unsere Welt und Gesellschaft. Trends kommen, Trends gehen, aber sie bewegen viel und sie bestimmen sehr, sehr viel. Unser Bibeltext heute hat eine ganz andere Sicht. Er geht davon aus, dass nicht Trends, Meinungen und der Mainstream die Welt und die Geschicke bestimmen, sondern Gott und sein Plan. Und die Bibel ist der Meinung, wenn wir also up to date sein wollen, am Puls der Zeit, der Weltgeschichte, müssen wir am Puls Gottes sein und nicht am Puls vom Mainstream. Das ist ein ganz, ganz anderer Ansatz. Und darum soll es uns auch heute gehen, das ist unser Thema heute, abseits vom Mainstream, aber voll im Plan, aber im Plan Gottes. Und dazu wollen wir uns heute Johannes den Täufer betrachten. Abseits vom Mainstream, aber voll im Plan. Johannes der Täufer, Lukas 1, die Verse 56 bis 66. Abseits vom Mainstream, aber voll im Plan. Wir gehen so durch den Text, wie wir es gewohnt sind. Hier beginnt es jetzt nochmal mit Elisabeth. Hier heißt es: Als für Elisabeth die Zeit der Entbindung gekommen war, gebar sie einen Sohn. Die Nachbarn und Nachbarinnen und die Verwandten hörten es und freuten sich mit, dass Gott so großes Erbarmen mit ihr gehabt hat. Elisabeth, über die haben wir was gehört im ersten Advent in der Predigt von Gerd Engelhardt. Vielleicht können sich manche noch erinnern. Es ist ein Ehepaar, ein kinderloses Ehepaar, Zacharias und Elisabeth. Zacharias war Priester und während er im Tempel war, erschien ihm ein Engel und hat gesagt: Hier, ihr werdet ein Kind bekommen, Nachwuchs bekommen. Die waren eigentlich schon viel zu alt für ein Kind und jetzt ist es eben soweit, dass dieses Kind kommt und alle freuten sich. Es hat sich erfüllt, was der Engel den beiden gesagt hatte. Dann war es damals so, dass Kinder nach dem Gesetz vom Alten Testament am achten Tag beschnitten wurden. Und dann heißt es hier, als das Kind 8 Tage alt war und beschnitten werden sollte, kamen sie alle dazu. Sie wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen, aber die Mutter sagte nein, er soll Johannes heißen. Also so ein Dissens zwischen der Verwandtschaft und der Mutter. Sie wandten ein, warum denn? In einer ganzen Verwandtschaft gibt es keinen, der so heißt. Also vielleicht kennt ihr das ja auch, ne? Wenn die Verwandtschaft mal wieder zusammenkommt, ist manchmal ganz gut, manchmal auch nicht. Advent und Weihnachten ist manchmal so herausfordernd, ne? Wenn man mit Leuten zusammen sein muss, wo man froh ist, wenn man dieses ganze Jahr nicht sieht, ne? Das kann manchmal auch so ein Problem sein. Und hier ist es jetzt auch schwierig. Ja. Es war damals so, dass der erstgeborene männliche Nachkomme immer den Namen vom Vater bekam. Das war Tradition, Sitte, das war einfach so. Und jetzt hieß der Vater Zacharias, also sollte auch der Sohn Zacharias heißen, ist ja klar. Aber die Mutter sagt, nee, der soll Johannes heißen. Und da sagen alle, wieso? Niemand in deiner Verwandtschaft heißt so. Und schon, also das ist echt, echt merkwürdig. Und dein Mann heißt auch nicht so. Also wir haben so ein Problem hier, ne? Der Hintergrund ist halt, als der Engel Zacharias sagte, dass sie ein Kind bekommen, hat er auch gesagt, dass das Kind Johannes genannt werden soll. Und Elisabeth setzt das jetzt hier durch. Und die Verwandten verstehen das nicht. Also das ist einfach gegen die Sitte, das machte man nicht. Und so haben hier bei der Beschneidungsfeier, eigentlich ein Familienfest, so eine gewisse Spannung, so einen gewissen Dissens. Ich weiß, ihr kennt das nicht, aber nur für den Fall, ganz theoretisch. Ne? Genau. Ja, ich sehe, ihr versteht mich. Naja, da ist ja die Frage, was denkt eigentlich der Vater? Der darf ja auch mal was sagen. Und dann heißt es hier, sie fragten den Vater durch Zeichen, ne, so, wie der Sohn heißen soll. Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb, er heißt Johannes. Punkt. Und sie wunderten sich alle. Also der muss schreiben, ne? Als der Engel ihm gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen, hat er es nicht geglaubt. Und da sagte der Engel zu ihm, es ist Gabriel, heißt dieser Engel, du wirst jetzt stumm sein und nicht sprechen können, bis das Kind da ist, bis sich die Zusage erfüllt hat. Und deswegen muss er jetzt hier eine Schreibtafel kriegen. Warum die ihm zuwinken, weiß ich nicht. Den hören konnte er ja. Ne? Also die Verwandtschaft wird hier echt so ein bisschen dusselig dargestellt. Merkt ihr, da ist die so... Und er wird gedacht haben, gebt mir mal eine Tafel, und dann schreibt er Johannes. Und dann waren alle, also das geht jetzt einfach nicht, kapieren sie nicht. Aber im selben Augenblick hieß es dann, konnte Zacharias wieder sprechen. Und sofort fing er an, Gott zu preisen. Er kann jetzt endlich wieder reden. Er weiß, es hat sich erfüllt, der Sohn ist da, Gottes Plan erfüllt sich. Und dann heißt es, da ergriff alle, die aus der Nachbarschaft gekommen waren, ehrfürchtiges Staunen, und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Es ging rum wie ein Lauffeuer. Alle, die davon hörten, dachten darüber nach und fragten sich, was wird aus dem Kind einmal werden, denn es war offensichtlich, dass der Herr etwas Besonderes mit Johannes vorhatte. Also erst war es der absolute Tabubruch, der muss doch Zacharias heißen und hin und her. Und jetzt waren alle erstaunt und froh und lobten Gott. Aber dieser Bruch gegen den Mainstream, gegen das, was man eigentlich tat, der musste irgendwie da sein. Das ist ja unser Thema. Abseits vom Mainstream, aber voll im Plan Gottes. Und das zeigt sich hier schon kurz nach der Geburt von Johannes dem Täufer direkt bei seiner Beschneidung. Abseits vom Mainstream. Also, das kannst du nicht machen, da bist du noch zu jung. Das geht nicht. Zieht doch erstmal zusammen und probiert, ob es klappt, dann könnt ihr ja immer noch heiraten. Das war einer so der ermutigenden Sätze, als meine Frau und ich beschlossen haben, dass wir heiraten. Sehr ermutigend, ne? Ich war 23, sie 22, und ich hatte immer so Gespräche und also wirklich ermutigende Zusagen. Oder wart doch mal ab, ne? Jetzt hast du schon das Fangeisen, sagte mein Kumpel. Vielleicht findet sich noch was Besseres und. Also das war schon so ein bisschen schwierig. Ne? Also man wünscht sich zur Verlobung eigentlich andere Aussagen. Und ich habe das nicht gecheckt, aber was wir vorhaben, war halt irgendwie gegen den Gesellschaftstrend. Damals sind alle erst zusammengezogen, um zu gucken, ob es klappt. Und dann kann man ja heiraten. Wir haben das nicht so gemacht, weil wir der Meinung waren, in der Bibel steht es anders. Da heißt es, heiratet und zieht zusammen. Alles andere ist nicht im Plan Gottes. Aber das war dann so ein Kampf. Mich hat das aber immer stutzig gemacht, weil eigentlich alle, die ich kannte, irgendwie vorher zusammengezogen sind, aber wesentlich stabiler waren die Beziehungen nicht und die Scheidungsrate war sehr hoch. Also wenn das jetzt das Programm zum Segen und zum Gelingen einer Beziehung sein sollte, weiß ich nicht. Also das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Und so haben wir es eben anders gemacht. Aber das war komplett gegen den Mainstream. Ein Freundeskreis, Kumpel, das war echt schwierig. Aber wir sind jetzt heute schon im 23. Jahr, meine ich. Ja, genau. Und funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, auch ohne diese Testphase. Ne? Manch andere, die zusammengezogen sind, haben schon wieder... Also manchmal ist das, was der Mainstream sagt, nicht immer richtig und gut. Und das haben wir ja auch hier bei Johannes. Das läuft da völlig gegen den Strom, was er hier macht oder was seine Eltern machen. Er heißt nicht Zacharias, sondern er heißt Johannes. Aber genau das war der Plan Gottes. Und Gott hat es gesegnet. Und alle haben gemerkt, boah, hier läuft etwas, was Gott vorherbestimmt hat. Das ist die erste Botschaft für uns heute, die Bestimmung. Und die ist manchmal außerhalb der Gesellschaftsnorm. Die Bestimmung außerhalb der Gesellschaftsnorm. Das hört sich jetzt stark so ein bisschen nach Gegenkultur an, ne? Hört sich so ein bisschen so an. Ist aber nicht der Fall. Zumindest nicht permanent, Unsere Identität ist jetzt nicht, dass wir eine ständige Gegenkultur liefern oder leben. Kultur, Sitten und Bräuche sind sehr wichtig. Das sieht man hier bei Paulus. Er schreibt hier, wenn ich mit Juden zu tun hatte, lebte ich wie ein Jude, um sie für Christus zu gewinnen. Wenn ich dagegen mit Menschen zu tun hatte, die nichts vom Gesetz wissen, also vom Gesetz der Juden, vom Alten Testament, lebte ich auch nicht nach dem Gesetz, obwohl ich doch vor Gott nicht gesetzlos lebe. Ich stehe ja unter dem Gesetz des Christus, das Christus gegeben hat. Und auch das tat ich, um sie für Christus zu gewinnen. Da geht es noch viel, viel weiter, Griechen. Also Paulus hat sehr, sehr stark interkulturell gearbeitet. Heute nennt man das, glaube ich, Kontextualisierung. Er hat sich in Form und Sitte sehr stark seiner Zielgruppe angepasst, um keine kulturellen Barrieren zu haben und so gut das Evangelium weitergeben zu können. So war Paulus. Es hat aber auch eine Grenze bei ihm gehabt, und das waren die Gebote Gottes. Das zeigt er dann direkt weiter unten, da schreibt er dann, darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Also merkt ihr, wie zielgerichtet Paulus war. Er hat fürs Evangelium alles gegeben, sich kulturell angepasst. Wenn ihr mal seine Predigten in der Apostelgeschichte anguckt, zu Juden spricht er ganz anders, ganz andere Ansätze wie zu Griechen. Also der hat sich stark mit den Menschen auseinandergesetzt, die er erreichen möchte. Aber bei den Geboten Gottes hat er keine Abstriche gemacht. Es geht also nicht nur um reine Gegenkultur. Es ist wichtig, dass wir auf der Höhe der Zeit sind. Wir sind in 2022. Nicht mehr in den 80ern oder 90ern oder beim Millenniumswechsel. Wir wollen die Menschen um uns herum erreichen. Aber die Grenze, das, was bleibend ist, sind Gottes Gebote. Wir haben also so zwei Pole. Wir haben einerseits Gottes Gebote, das ist wie so ein Amboss. Und dann haben wir das, was so, ja, so das kulturell, das so zeitbedingt, ne? Und es wechselt. Jetzt ist aber das Problem, das stelle ich manchmal so fest in Gemeinden, dass wir das oft vertauschen. Also wir haben jetzt halt die neuen Räume bezogen und das war echt ein Act. Und dann die Raumgestaltung und boah, da gab es Diskussionen und da gab es feste Meinungen, das muss so sein. Und Musik, ne? Welcher Stil, wie viele Lieder, da gibt es richtige Gebote, da gibt es absolute Normen. Das ist unglaublich, dabei steht da drüber in der Bibel so gut wie nichts. Aber bei den Geboten Gottes, da sind wir dann sehr flexibel. Merkt ihr? Und eigentlich sollte es so sein. Das ist das Problem. Die Bestimmung Gottes ist oft gegen den Mainstream an bestimmten Punkten, aber nicht an allem. Und jetzt kann man natürlich einen leichten Weg gehen. Man passt sich in allem an, nur wenn die Kirche zur Welt wird, wird die Welt halt nicht zur Kirche. Das ist ein wichtiger Satz vom Evangelisten von der FEG, wo ich gehört habe. Und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wir kloppen uns direkt ab, bums, wir haben hier für uns unser eigenes Ding und mit dem draußen haben wir nichts zu tun. Das funktioniert beides nicht. Damit hatte auch Jesus schon ein Problem mit den Menschen seiner Zeit. Er sagte, dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott, aber mit dem Herzen ist es weit von mir weg. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn sie lehren nur Gebote, die sich Menschen ausgedacht haben. Interessant, ne? Könnt ihr heute sagen. Wir haben unsere eigenen Regeln, Gebote, Normen, die sind unverrückbar, aber seien Geboten, das ist immer so. Und das sollte es eben nicht sein. Selbst bei der Gestaltung, wenn sie Räume aussehen, wie unsere Gottesdienste ablaufen, sind nicht wir die Norm, sondern die Menschen um uns herum, die wir erreichen wollen. Und das ändert sich ständig. Aber Gottes Gebote bleiben unverändert. Und hier wäre gut, wenn wir das, was unverändert bleiben soll, auch so lassen und das, was flexibel ist, auch flexibel handhalten. Wenn wir das verdrehen, kommen wir irgendwann irgendwo raus, wo es überhaupt nicht mehr funktioniert. Das beste Beispiel ist eigentlich Jesus selber dann. Er kam in unsere Welt, aus der anderen Welt wurde er Mensch und kam in unsere. Er hat sich enorm stark an die Gegebenheiten deren Menschen angepasst, die er erreichen wollte. Aber er blieb ohne Sünde. Gottes Gebote galten für ihn auch. Das ist der Weg. Also wenn wir Jesus folgen, machen wir alles richtig. Aber die Bestimmung ist nicht immer Mainstream, ist nicht immer Mehrheit. Ja, am Schluss jetzt von der Beschneidung haben die Leute ja gefragt, was wird eigentlich aus dem Typen jetzt werden, aus dem Kind? Ne? Und ja, es wurde aus ihm Johannes der Täufer. Und der wird dann auch beschrieben hier in Lukas Kapitel 3. Da heißt es, da machte er sich auf, also als er erwachsen war, durchzog die ganze Gegend am Jordan und verkündete, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Gute Botschaft, Gott will euch die Schuld vergeben. Da heißt es hier, die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er hielt ihnen vor, und das ist jetzt ein bisschen Hardcore, ne? Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Johannes der Täufer, das ist aus ihm geworden. Also eine gute Botschaft, Gott möchte euch eure Schuld vergeben. Das war seine Botschaft. Und die Leute sind in Scharen zum Jordan. Er hat so in der Wüste gehaust, war ein interessanter Mensch und hat die Leute dann getauft zum Zeichen, dass sie ihre Sünden bereuen und zu Gott umkehren wollen. Aber er hat auch ziemlich klar gesagt, wo es lang geht, um diese Vergebung zu bekommen. Und da war er nicht auf den Mund gefallen. Ne? Also das war klare Ansage. Und das war gegen den gesellschaftlichen Trend damals. Das war gegen den Mainstream. Das zeigt sich hier im Weiteren, wo seine Botschaft beschrieben wird. Er sagt dort, zeigt euch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Also der Mainstream dort in Israel, der Provinz Judäa war, dass die Leute dachten, wir gehören zum Volk Israel, wir stammen von Abraham ab, deswegen kann uns nichts passieren, wir sind mit Gott eigentlich in Ordnung, das war der Mainstream. Und Johannes der Täufer war komplett dagegen. Sagt, wer hat euch diesen Schwachsinn erzählt? Das war seine Botschaft. Kehrt um und er wird euch vergeben. Aber nur aufgrund von eurer Abstimmung könnt ihr vergessen. Er sagt, aus den Steinen im Jordan macht sich Gott Abrahams Kinder. Also er sagt, das Privileg, auf das ihr euch beruft, ist keinen Cent wert. Gegen den Mainstream, Johannes der Täufer. Als ich noch im Jugendkreis war, als Teilnehmer, also ist so 4, 5 Jahre her, so, ne? Genau, da. Was gibt es da zu lachen? Ich muss ja selber lachen. Ne? Aber naja, da hat mich mal jemand gefragt, Jürgen, was musst du tun, um vor Gottes Gericht verurteilt zu werden? Was musst du dafür tun? War eine interessante Frage. Was würdet ihr sagen, was muss man tun, um verurteilt zu werden vor Gottes Gericht? Was meint ihr? Ja genau, gar nichts. Jo. Die Antwort wirst du aber von der Mehrheit unserer Gesellschaft nicht bekommen. Die Mehrheit wird sagen, ah, da musst du ein ganz schlimmer Typ sein, wie Adolf Hitler oder so. Ne? Verstehst du? Wir haben heutzutage denselben Mainstream, mit dem Johannes der Täufer zu kämpfen hatte. Die Mehrheit der Menschen um uns herum meint, sie sind von Natur aus eins und im Einklang mit Gott. Aber das ist nicht der Fall. Niemand von uns kommt wirklich mit Gottes Geboten klar. Jeden Tag sind wir damit im Konflikt. Darum müssen wir gerettet werden. Und das hat man ja in Advent. Ne? Nachdem Jesus geboren war, sagten die Engel zu den Hirten, heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus der Herr. Ja, wieso heißt er Retter? Also wenn es nichts zu retten gäbe und wir nicht in Gefahr sind, dann müsste kein Retter kommen. Aber er kam an Advent. Heute ist euch der Retter, der Heiland geboren. Also im Prinzip haben wir dieselbe Front, die Johannes der Täufer hier hatte. Gegen den Mainstream. Abseits vom Mainstream. Aber voll im Plan Gottes, der die Weltgeschichte bestimmt. Das ist die zweite Botschaft für uns heute. Die Botschaft gegen den Mainstream. Vorher war es seine Bestimmung gegen die Gesellschaftsnorm. Die Botschaft gegen den Mainstream, gegen die Gesellschaftsnorm. Das zeigt sich auch nochmal im Johannesevangelium. Dort heißt es, Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Euch ist heute der Heiland, der Retter geboren. So heißt es an Weihnachten. Wer sich an den Sohn hält, der wird nicht verurteilt. Der ist begnadigt, der hat ewiges Leben. Wer sich aber nicht an ihn hält, der ist jetzt schon verurteilt. Der muss nichts dazu tun, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Mainstream. Der gesellschaftliche Mainstream, die gesellschaftliche Norm, das am meisten verbreitete Denken, ist an dieser Stelle falsch. Wir sind nicht automatisch, weil wir so nette Menschen sind, eins mit Gott. Sonst gäbe es kein Weihnachten. Hätte Jesus nicht Mensch werden müssen, dann hätten wir keinen Retter gebraucht. Johannes der Täufer hat den Leuten jetzt aber nicht um die Ohren gehauen, ihr Schlangenbrot, damit die so klein daherkommen, völlig kaputt sind, sondern damit die verstehen, ach so, dass sie kommen, sich von ihm taufen lassen und umkehren und gerettet werden. Und das ist das Gleiche bis heute. Die Bibel sagt dir nicht, du bist ein Sünder, damit du schlechte Laune hast oder völlig kaputt bist und heimgehst, als hättest du einen ins Genick bekommen. Sondern die Bibel zeigt die Gefahr auf, damit wir kapieren, dass wir einen Retter brauchen. Oftmals steht man in der Gefahr drin, im Mist und checkt es überhaupt nicht. Wenn jemand die Bibel, das Evangelium nicht kennt und ich sage ihm, du musst gerettet werden, denkt er, wieso, ich sitze bequem vom Sofa, ich habe kein Problem. Wo bin ich in Gefahr? Wir brauchen beides. Es gibt keinen Retter, ohne dass Rettung notwendig ist. Und die Vergebung ist da, sie ist möglich. Das haben wir ganz, ganz breit in der Bibel. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Klasse. Lebe ich jeden Tag von. Manchmal mehrmals. So ist Gott. Wenn er vergibt, vergisst er auch. Bei uns ist es ständig in der Erinnerung. Wir werden nicht frei. Im Hebräerbrief heißt, der neue Bund, den er mit ihnen schließen will, heißt, er schreibt seine Gesetze in dein Herz und an die Sünden wird er nie mehr denken. Das ist vielleicht gar nicht so gut, wenn du betest und sagst, Herr, schon wieder. Und er sagt, wieso? Ist das doch noch nie passiert. Ja, das ist Gnade. Klasse. Aber um die annehmen zu können, um die zu begreifen, müssen wir verstehen, dass wir sie nötig haben. Gegen den Mainstream, außerhalb von Mainstream. Ja, jetzt hat das Volk Johannes gehört und die Scharen sind gekommen. Die politische und religiöse Führung wurde neidisch. Es kam eine Abordnung, Pharisäer aus Jerusalem, die wollten mal checken, wie er so ist. Das behandeln wir jetzt aber nicht. Und dann heißt es hier, das Volk war voller Erwartung und fragte sich, ob Johannes vielleicht der versprochene Retter sei. Ne? Ist Johannes der, der kommen soll? Und das war echt ein Problem noch zur Zeit Jesu. Und nachdem Jesus gestorben war, noch viel, viel Jahre danach, gab es Leute, die haben Johannes den Täufer als den Messias und Christus verehrt. Das war echt ein Problem. Und man fragt sich, wie das sein konnte, weil Johannes hat klar gesagt, er ist es nicht, ich bin's nicht. Da heißt es hier, da erklärt er allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der mächtiger als ich ist. Ich bin nicht einmal genug, um ihm die Schuhe zuzubinden. Er baut euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Er tauft mit Geist und Feuer, der nach mir kommt. Ich bin es nicht. Ja? Oder weiter sagt der Herr, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, um die Spreu vom Weizen zu scheiden und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu wird er in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete ihm die gute Nachricht vom Kommen des versprochenen Retters. Merkt ihr? Der musste die Leute erstmal wachrütteln, mal durchschütteln. Hallo, bist du noch da? Wer hat euch erzählt, du bist automatisch gut mit Gott? Vergiss es. Aber die Umkehr ist möglich. Ihr könnt Vergebung bekommen. Aber ich bin nur der Wegbereiter. Ich bin es nicht. Da kommt einer nach mir. Und dessen Mutter ist schon schwanger, Maria. Das haben wir letztes Mal gesehen. Und sie ist verwandt mit Elisabeth. Also die zwei Personen hängen ganz eng miteinander zusammen. Lest mal die Advents- und Weihnachtsgeschichte im Lukas, da werdet ihr merken, die sind so richtig parallel aufgebaut, weil es der eine Plan Gottes ist. Es sind verschiedene Personen mit verschiedenen Bestimmungen. Das ist ja der Untertitel unserer Predigtserie. Vier Charaktere, vier Bestimmungen, aber sie haben nur ein Ziel, das eine Ziel, den Plan Gottes auszuführen. Und da muss Johannes hier sagen, nein, ich bin nicht der Christus. Aber wenn ihr jetzt schon mal umkehrt, seid ihr gut vorbereitet auf ihn, der dann kommt. Aber ich bin es nicht. Wir haben so ein Wahrnehmungsproblem. Ne? Wahrnehmung gibt es ja manchmal, gibt es so ein Problem. Ne? Über Selbstwahrnehmung oder Fremdwahrnehmung. Und da gibt es manchmal, wie soll ich sagen, ich nenne es mal einen Dissens. Ne? Und manchmal denkt, hä? Wie hat der das jetzt verstanden? Oder wie hat das, habe ich doch gar nicht gesagt? Oder was denkt der eigentlich? Also echt, echt interessant, so Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Ne? Wenn es läuft wie hier jetzt im Bild, ist man vielleicht ganz zufrieden mit. Ne? Endlich hat wenigstens der Spiegel mal erkannt, wer ich wirklich bin, welches Potenzial in mir steckt. Ne? So. Ne? Jemand anders spiegelt es aber ganz anders. Ne? Die von euch verheiratet sind, wissen das vielleicht. Ne? Ja, ich sage jetzt nichts mehr, meine Frau ist, zieht die Augenbrauen hoch. Ne? Okay, meine Frau hat mich verstanden, ihr glaubt auch. Also das ist so eine Sache. Ja? Und das haben wir jetzt hier im Text. Die Leute sehen Johannes den Täufer und sagen, also pass mal auf, das müsste der Christus sein. Und einer sagt, nee, ich bin's nicht. Ich kann ihm nicht mal die Schuhe zubinden. Schuhe zu binden, das galt so als die niedrigste Tätigkeit. Auf den Sandalen ist man rumgelatscht, Füße waren dreckig, die galten als unrein. Eigentlich haben das, wenn man hochstehender war, haben das die Sklaven gemacht. Und Johannes der Täufer sagt, bei dem, der da kommt, werde ich nicht mal dazu taugen. Selbst seine Schuhe sind für mich zu heilig. Und damit drängt er die Erwartung der Leute und ihre Wahrnehmung von ihm nicht nur zurück, sondern er erschlägt diese Wahrnehmung. Er lässt nichts davon stehen. Er entspricht der Wahrnehmung der Masse absolut nicht. Dritter und letzter Punkt für uns heute. Sein Selbstverständnis außerhalb der Erwartung und außerhalb jeglicher Erwartung, die da war. Und es war ihm völlig egal. Denn er wusste, wer er war und wer er nicht war. Aber das müssen wir uns jetzt mal vorstellen. Ne? Also Leute halten ihn für den Messias, den von Gott gesandten König. Das heißt also, ihm stand alles offen. Wenn er entsprechend gepredigt hätte, hätte er die Massen mobilisieren können. Das hätte einen Aufstand gegeben. Also er hatte alle Macht in der Hand, hier mal richtig Gas zu geben. Ihm war in dem Moment alles möglich. In so einer Position, Situation sind wir wahrscheinlich nie. Er ist in dieser Situation. Und manch einer hätte sich überlegt, vielleicht bin ich ja der Bessere, ne? Christus oder Messias. Aber so war der Täufer eben nicht. Er wusste, wer er war und wer er nicht war. Das ist aber bis heute oft ein Problem auch bei Jesus. Und damals war es auch schon so. Hier haben wir im Matthäus-Evangelium, dass Jesus eine Frage stellt. Hier heißt es, als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also, sag mir mal, für wen halten die Leute mich eigentlich? Wie nehmen sie mich wahr? Ist eine wichtige Frage. Ja, die Jünger gaben zur Antwort, die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Ne? Also Jesus wurde für Johannes der Täufer gehalten. Andere halten dich für den wiedergekommenen Propheten Elia. Wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Also so gut wie niemand nimmt ihn wahr, wie er sein will. Das ist schon brutal, wisst ihr? Wenn du ständig in der Öffentlichkeit bist, von der Masse umgeben, du stellst fest, niemand nimm dich so wahr, wie du dich selbst siehst und was du eigentlich bist. Das ist schon ein Problem. Und dann fragt er seine Jünger. Ne? Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Jetzt kann man förmlich merken, wieso, ne? So brennst die, so Trommelwirbel, so Knister. Was kommt jetzt? Ja? Und da sagt Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn jetzt was Falsches gekommen wäre, wenn nicht mal seine 12 verstanden hätten, das wäre schon die volle Katastrophe gewesen. Und Jesus sagt da, zu ihm, da darfst du dich freuen, Simon, Sohn des Johannes, diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Aber auch das ist bis heute ein Problem. Geht man auf die Straße, fragt, wer ist Jesus? Sie bekommt je nach Person eine andere Antwort. Hier damals fällt jetzt halt noch, er ist ein guter, edler Mensch, um zu zeigen, wie man gut lebt. Also auch heute, es gibt fast niemanden, der irgendwie neutral ist und keine Meinung über Christus hat. Die Frage ist, wäre Jesus damit zufrieden, wie er gesehen und wahrgenommen wird. Wir neigen oft dazu, uns die Dinge so zu färben, wie sie uns passen. Jesus musste damit kämpfen, Johannes der Täufer musste damit kämpfen. Vielleicht kämpfst du ja auch selber damit. Ne? Und hast du bestimmte Sachen an Jesus, an Gott, die färbst du lieber, damit sie ein bisschen mehr in deine Wahrnehmung passen. Vielleicht hast du da ein Problem. Dann wäre gut, im Advent das mal zu klären. Was ist deine Selbstwahrnehmung? Wo bist du vielleicht gefärbt durch Erlebnisse, Biografie, dein Umfeld? Und wo überträgst du das in der falschen Weise auf Jesus? Adventszeit lohnt sich, in der stillen Zeit das mal zu klären. Ein Problem, das immer wieder da ist, das stelle ich immer wieder fest, ist, wie wird seine Liebe verstanden? Seine Liebe. Hier heißt es im Johannesbrief, die Liebe zu Gott ist nur echt, wenn wir nach seinen Geboten leben. Und seine Gebote sind nicht schwer zu befolgen. Wenn sie ein Teil von uns sind. Wenn wir von Liebe sprechen, denken wir selten an die Gebote. Liebe heißt für uns, wir nehmen es nicht so ernst. Hauptsache zwischenmenschlich ist gut und wir sind ja nett. Ne? Das ist für uns Liebe. Die Gebote, die haben immer so einen Touch bei uns, das ist so ein bisschen lieblos. Ne? Bei Gott kommt es direkt andersrum an. Seht ihr das? Seine Gebote sind Ausdruck seiner Persönlichkeit, seines Charakters. Und wo die keine Rolle mehr spielen, hört für ihn die Liebe auf. Also wie ist das mit Selbstwahrnehmung bei uns und Fremdwahrnehmung? Seine Liebe besteht im Kreuz, in der Aufopferung. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, ewig leben. Die Adventszeit jetzt ist vielleicht ein bisschen ruhiger als sonst. Wegen Corona, nutzt die Zeit mal. Wie ist das mit meiner Wahrnehmung? Der Hermann Koch hat es in der Infomail ja auch geschrieben. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn es diesmal ein bisschen ruhiger ist in Advent und Weihnachten. Da sind wir so ein bisschen außerhalb vom Mainstream vielleicht. Abseits vom Mainstream, aber voll im Plan. Johannes der Täufer.